have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Wir, das sind zum einen ich, Lorenzo Di Gresti, und zum anderen Julius Schubert. Hi Julius.
Hi, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwochmorgen, 8:45. Also wenn ihr diese Folge am Donnerstagmorgen direkt hört, ist es quasi live. Wir sind heute brandaktuell für euch am Start. Das hat mit dem Thema der heutigen Folge zu tun. Reinstarten werden wir gleich natürlich mit unseren Headlines. Aber bevor wir damit loslegen, noch einmal ganz kurz ein paar Worte des Danks an euch da draußen, an unsere Community. Julius und ich haben in unseren Instagram-Stories gestern jeweils ein paar Statistiken mit euch schon teilen dürfen und wollen. Und nach den ersten 4 Episoden stehen wir pro Folge bei knapp 19.000 Hörern auf die verschiedenen Plattformen verteilt. 19.000 Abrufe, das, ja, der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, dass ihr von Beginn an mit am Start wart. Julius, ein paar Worte von dir vielleicht noch dazu.
Ja, ich denke, mir geht's ähnlich wie dir. Absolut sprachlos, unheimlich dankbar für den Support hier in den ersten Wochen, für die Liebe aus der deutschen NBA-Community. Wir sind unglaublich dankbar und versuchen natürlich jetzt auch darauf aufzubauen und hoffen, dass das Projekt weiterhin so gut ankommt bei den Leuten natürlich.
Genau das tun wir. Deswegen auch einmal kurz der wöchentliche Appell. Folgt uns auf Spotify, auf Apple, wo auch immer ihr diesen Podcast empfangen wollt. Lasst uns Bewertungen da, lasst uns auch gerne Rezensionen da, so wie das zum Beispiel der Simon getan hat diese Woche. Und diese Rezension wollten wir ganz kurz mit euch teilen, weil am Ende etwas ein sehr cooler Satz kommt, den wir uns entschieden haben, in der heutigen Folge aufzugreifen. Und Simon schreibt: Die Idee der beiden Hosts, hiermit einen Basketball-Podcast zu schaffen, der sich das Bigger Picture zu Themen rund um die NBA anschaut, trifft voll ins Schwarze. Danke dafür. Dieser bietet durch seine strukturierte und weitsichtige Betrachtung von Basketballthemen einen spannenden Mehrwert. Hier habt ihr auf jeden Fall einen treuen Hörer gewonnen. Vielen, vielen Dank, Simon. Und er schreibt als PS dazu: Ich brauche eure Top 5 Drake-Alben. Schande, wenn nicht More Life und Scorpion dabei sind. Und wir haben uns entschieden, why not? Wir quatschen nachher kurz über unsere Top 5 Drake-Alben. Als kleinen Cliffhanger werfen wir das hier schon mal in den Raum. Spoiler, bei mir sind More Life und Scorpion tatsächlich mit drin. Aber wir werden drüber sprechen, ob die bei Julius auch mit drin sind. Und wenn ja, warum? Falls nein, warum nicht? Das kommt am Ende der Folge. Nochmal vielen Dank, Simon, und nochmal vielen Dank an alle, die bislang supporten, uns schreiben auf jeglichen Wegen. Haut uns per DM auf den Social-Media-Kanälen an. Haut uns per E-Mail an. Unsere E-Mail-Adresse ist wie immer in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und auch nochmal danke für die vielen Fragen, die uns für den Mailbag erreicht haben letzte Woche, der ja auch ziemlich gut angekommen zu sein scheint. So, genug des Selbstlobs und der Dankbarkeit. Ich würde sagen, wir steigen ein und Woche für Woche, auch das jetzt fast schon traditionell. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt die erste Headline vortragen soll, darf. Habe ich letzte Woche angefangen?
Ich fange einfach mal an. Ich weiß gar nicht.
Okay,
fang du einfach mal an. Ich kann es gar nicht mal sagen. Ich fange einfach mal an. Meine Headline ist: Die Milwaukee Bucks sind defensiv wieder elitär mit einer anderen Defense, also in den letzten Jahren. Wir hatten das letzte Woche ganz kurz angerissen. Ich habe mich da ein bisschen reingefuchst in dieses Thema. Die Bucks, die erneut statistisch mit großem Abstand beste Defensive der NBA mit einem 105er Defensivrating erlauben die geringste effektive Wurfquote bei ihren Gegnern, 50%. Laut Cleaning the Glass sind sie da auf Platz 1 aller 30 Teams, erlauben ultra wenig am Rim. Das kennen wir ja schon, ultra viel aus der Midrange. Der große Unterschied zu den letzten Jahren ist, dass man kaum Dreier abgibt. Also nur 2 Teams geben insgesamt weniger Dreier ab als die Milwaukee Bucks. Kein Team gibt weniger Eckendreier ab als die Milwaukee Bucks, und das ist der große Unterschied zu den letzten Jahren. Mike Budenholzer, ja bekanntermaßen ein großer Verfechter der Drop Coverage, und mag es bekanntlich, seinen Big Man Brook Lopez und Giannis und wer da alles dabei helfen soll, den Korb zu beschützen, in Korbnähe zu behalten. Und das hat ja auch gut funktioniert in den letzten Jahren, dann auch gerade in den Playoffs. Beim Titelrun hat er ja auch dran festgehalten. Also Mike Budenholzer sehr treu gegenüber seiner defensiven Ausrichtung. Was die Bucks allerdings in diesem Jahr anders machen, ist, dass sie im Gegensatz zu den letzten Jahren sagen, wir wollen diese Eckendreier und generell Dreier nicht mehr den Teams einfach geben, so wie in den letzten Jahren. Man verteidigt höher, man verteidigt aggressiver und hat da ein bisschen was an den Help-Defense-Schemes auch geändert, dass weniger Help-Defense reinkommt, dass weniger die Mitte zugemauert wird, das Team, dass Weak-Side-Defender und Help-Defender mehr zu Hause bleiben bei ihren Shootern. Und das fand ich einfach eine ziemlich coole Änderung, die Budenholzer da gemacht hat, nachdem die Bucks letztes Jahr defensiv nicht so herausragend waren in der regulären Saison, in der letzten Saison auch nicht, also in der Saison davor. Und ja, funktioniert wunderbar bisher und fand ich einfach mal ziemlich erwähnenswert.
Absolut. Ich finde es vor allem cool, dass die Bucks und auch Budenholzer, dem man das ja jahrelang angekreidet hat und auch zu Recht in meinen Augen, dass er zu unflexibel ist in den Dingen, die er spielen lassen möchte, dass sie jetzt, obwohl man ja vielleicht den Case machen könnte, sie sind Champ geworden vor 2 Jahren. Hätten sie letztes Jahr einen fitten Middleton dabei gehabt, hätten sie vermutlich den späteren Finalisten geschlagen in dieser Boston-Serie. Sie hätten auch, glaube ich, in den Finals in einer hypothetischen Serie gegen die Warriors mit Giannis, hättest du da sehr, sehr gute Chancen gehabt, mindestens. Aber dass sie sich trotzdem denken, okay, wir haben die Championship geholt, wir hätten in einem Jahr vielleicht noch eine holen können, wenn das Verletzungspech nicht so reingekickt hätte. Aber dass sie trotzdem sich jetzt vor der Saison anscheinend hingesetzt haben und sich überlegt haben, was können wir verbessern, was können wir anders machen. Und das ist Budenholzer, seinem Staff und auch dem Team, finde ich, wie du sagst, sehr hoch anzurechnen, dass sie das bislang so gut durchziehen.
Ja, und es ist halt Wahnsinn. 40,4% der gegnerischen Würfe sind lange Midranger. Nur bei einem Team sind es mehr. Also sind genau die Würfe, über die wir in unserer Spacing-Folge auch geredet haben, die man quasi als Offensive kreieren will, sind Würfe, die man gegen die Bucks nicht bekommt. Du bekommst keine Eckendreier und du bekommst keine Versuche am Rim. Und es ist einfach fantastisch geplant und dann natürlich auch fantastisch ausgeführt. Am Perimeter von Lopez, der wieder auf einem absurden defensiven Level spielt, von Giannis, dem besten Verteidiger der Welt, aktuell auch wieder in meinen Augen. Also wirklich, wirklich beeindruckend, was die Bucks da bisher machen.
Ja, dann mache ich jetzt mit meiner Headline weiter. Wir bleiben im Osten. Und meine Headline lautet Joel Embiid, Ausrufezeichen. Es geht natürlich um diese unglaubliche Monster-Performance, die er aufs Parkett gezaubert hat gegen einen echten Contender in den Utah Jazz. Also umso beeindruckender. Den Running Gag behalten wir jetzt einfach so lange, bis die Jazz nicht mehr gut sind. Ja, Joel Embiid, 59 Punkte, 11 Rebounds, 8 Assists, 7 Blocks. Ein Monster viertes Viertel gespielt. Er hatte 2 Nächte zuvor gegen die Hawks auch schon, ich glaube, es waren 42 oder 41 aufgelegt. Mhm. Also ja, es scheint so, dass Joel Embiid nach seinem schwachen Saisonstart für seine Verhältnisse, also die Zahlen waren trotzdem okay, aber für seine Verhältnisse, anscheinend war er verletzt in der Saisonvorbereitung, kam nicht ganz fit in die Saison, was man im Nachhinein erst erfahren hat. Bei sowas bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber Ich denke schon, dass da gesundheitlich etwas nicht ganz richtig gelaufen ist in der Offseason. Und wenn diese 2 Monster-Performances und vor allem diese eine Monster-Performance, die ja wirklich historisch war, also dieses Statline 59, 11, 8 und 7 Blocks gab es so noch nie. Selbst wenn man die Kriterien runterschraubt auf 50 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists und 5 Blocks, gab es eine solche Statline noch nie in NBA History. Das war historisch stark, was Embiid da abgeliefert hat. Und wenn das ein Indikator ist dafür, wie er jetzt in diese kommenden Saisonwochen geht und wenn er für den Rest der Saison selbst 80% oder 90% von dem sein kann, was er jetzt in diesem letzten Spiel gezeigt hat, dann sprechen wir vielleicht ganz schnell wieder von den Sixers als tatsächliches Top-Team. Wenn dann Harden wieder zurückkommt in der Verfassung, in der er war, bevor er sich verletzt hat, dann könnten viele meiner Sixers-Takes in unserer ersten Folge, als wir über die Contender gesprochen haben, vielleicht doch noch wahr werden. Aber wir werden im Laufe der Folge auch noch weiterhin über die Sixers sprechen. Möchtest du jetzt zu der Embiid-Performance direkt noch was sagen oder machen wir einfach weiter mit dem Hauptthema?
Gar nicht mal jetzt direkt auf die Performance, aber zu Joel Embiid allgemein. Ich bin ja seit Jahren riesiger Embiid-Fan, rede auch seit Jahren vom besten Center der NBA. Ja. Und vor allem defensiv hängt halt so viel, gerade in der regulären Saison, einfach von seinem Motor ab und ob er Bock hat und ob er will. Und man hat gesehen, in diesem Spiel wollte er. Und dann will er halt mal einen Abend und dann kommt so etwas dabei rum. Also wenn Joel Embiid möchte, dann ist er der in meinen Augen wahrscheinlich dominanteste defensive Center im Basketball. Und diese Ansätze hat man gesehen. Wir wissen alle, was er offensiv kann. Diese Guard-Skills, die Shot-Creation, die Spielübersicht mittlerweile auch. Dass er ein Matchup-Nightmare ist, all diese Sachen. Also Joel Embiid, ich kann nicht genug von ihm schwärmen. Hängt halt, wie gesagt, in der regulären Saison immer davon ab, okay, wie in Shape ist er, wie sehr möchte er es. Und dass er jetzt die letzten beiden Spiele es unbedingt wollte und gerade auch zu einer Zeit, wo es die Sixers gebraucht haben, ist für mich einfach ein ziemlich cooles Zeichen und ich bin gespannt, was wir in den nächsten Tagen, Wochen und hoffentlich Monaten von Joel Embiid sehen werden.
Das bin ich auch und wie gesagt, es wird jetzt auch in unserem Hauptsegment unter anderem um die Sixers gehen, weil wir wollen uns heute mal mit der Frage beschäftigen, wie wichtig denn eigentlich ein guter Saisonstart ist, wenn man als Team Ambitionen auf den NBA-Titel hegt. Es ist quasi ein kleiner Callback zu unserer allerersten Folge, als wir über unsere Contender gesprochen haben. Und der Anlass dafür ist natürlich, dass von unseren 5 Contendern, wir hatten ja die gleichen 5 Teams und wir waren uns auch relativ einig, dass diese 5 Teams definitiv die Top 5 Contender sein sollten. Von diesen 5 Teams sind einfach jetzt 3 sehr schlecht in die Saison gestartet. Und ich glaube, das haben zumindest wir beide und wahrscheinlich auch die meisten anderen, haben das so nicht kommen sehen. Die Bucks, über die wir gerade gesprochen haben, defensiv, die kann man da etwas ausklammern. Die sind mit 10-3 gestartet. Und auch die Celtics sind gut in die Saison gestartet. Wir haben uns für den Cut-Off-Points 13 Games entschieden, weil Stand jetzt, wo wir aufnehmen hier am Mittwochmorgen, haben inzwischen alle Teams mindestens 13 Games absolviert. So haben wir eine ganz gute Vergleichsbasis. Manche Teams haben jetzt auch schon mehr Spiele absolviert. Aber wir haben jetzt diese ersten 13 Saisonspiele pro Team, wollten wir heranziehen. Und in diesen ersten 13 Saisonspielen sind die Sixers 6-7, die Clippers 7-6 und die Warriors 5-8. Und da haben wir uns gefragt, ja, so ein mieser Saisonstart, muss man diese Teams dann in Sachen Contender, muss man die jetzt schon in einem anderen Licht betrachten? Und wollten uns deshalb anschauen, in den letzten Jahren, in diesem Fall sogar Jahrzehnten, wir sind bis ins Jahr 2000 zurückgegangen in unserer Recherche, die späteren Finalisten, die dann in den Finals um den Titel gekämpft haben, wie sind die denn eigentlich in die Saison gestartet? Und da haben sich interessante Erkenntnisse herausgestellt, über die wir heute sprechen wollen. Und dann natürlich wieder zurückkommen auf diese 3 eben angesprochenen Teams. Und wir werden uns überlegen, können sie das Ruder rumreißen? Was läuft schief bislang? Und was muss vielleicht passieren, dass sie doch noch in Richtung Finals Hoffnungen hegen können? Ich bin sehr gespannt. Wir wissen wie immer kaum, was der jeweils andere sich so für Gedanken gemacht hat. Wir werden das jetzt alles im Dialog erörtern. Und sollen wir einfach mal vielleicht mit ein paar Basic-Zahlen anfangen, was eben diese gerade angesprochenen Finalisten aus den letzten 22 Jahren, von denen wir hier sprechen, betrifft?
Sehr gerne. Ich habe mir die Finalisten der letzten 11 Saisons reingezogen, bin da bis ins Jahr 2011, 2012 zurück, der ersten Titelsaison von Miami und habe, wie gesagt, mir anguckt, wie du es auch gemacht hast, die Finalisten nach 13 Spielen abgeschnitten haben, also ihre Bilanz und ihr Net-Rating und war ganz interessant, wie zu erwarten, eine Menge dieser Finalisten sind hervorragend in die Saisons reingestartet, gab auch ein paar Teams, über die wir ja gleich noch reden können, die nicht so gut reingestartet sind.
Du hast dich mit der etwas jüngeren Geschichte beschäftigt und ich bin dann nochmal ein Stück zurückgegangen. Ich habe dann die Teams von der Saison 2010, 2011 an bis zur Jahrtausendwende, also ab der Saison 2000, 2001 übernommen und habe da das Gleiche getan wie du. Ich habe mir die Records angeschaut, der späteren Finalisten, die Net-Ratings angeschaut. Ja, vielleicht erstmal ganz kurz, ich übergebe dann gleich wieder an dich. Fangen wir am besten mit der jüngeren Geschichte an. Ich glaube, das ist sicherlich auch bei den meisten unserer Hörer etwas präsenter im Kopf. Vielleicht ganz kurz die durchschnittlichen Siege und das durchschnittliche Net-Rating. Das fand ich ganz spannend. Kurzer Disclaimer, um das tun zu können, um in die letzten Jahre zurückgehen zu können und sich die Net-Ratings von bestimmten Zeiträumen anzugucken, wie wir das jetzt eben gemacht haben, haben wir die Stats von NBA.com verwendet. Normalerweise, wenn wir hier im Podcast von Net-Ratings oder auch von Defensive-Ratings und so weiter sprechen, kommen diese Zahlen eher von Cleaning the Glass, einfach weil da die Garbage-Time rausgefiltert ist. In diesem Fall nicht. Und in diesem Fall werden wir dann auch die Zahlen der aktuellen Saison auf NBA.com beziehen, einfach damit die Vergleichsebene etwas sauberer ist. Das als kurzer Disclaimer. Und ja, also die Finalisten der letzten 22 Saisons seit dem Jahr 2000, 2001 haben im Schnitt 9,7 ihrer ersten 13 Spiele gewonnen. Also fast 10. Ein sehr hoher Schnitt, wie du gerade sagst, die meisten der Teams, und das gilt auch in den 2000ern, sind wirklich gut in die Saison gestartet und standen dann später in den Finals. Und das durchschnittliche Net-Rating aus diesen 22 Jahren, das liegt bei 6,9. Und also das sind erstmal die Grundlagen, die Basic-Stats. Und jetzt, wie gesagt, übergebe ich mal an dich. Lass uns mit der etwas jüngeren Geschichte anfangen.
Ja, ich habe mir dann ein bisschen angeschaut, wie die Finalisten in diesen angesprochenen Jahren bis 2011, 12 zurück vom Net-Rating her gerankt haben im Vergleich zum Rest der NBA. Und die Finalisten waren im Durchschnitt auf Rang 4,8, was das Net-Rating nach 13 Spielen angeht. Also wenn man aufrundet, waren sie ja auf Platz 5 in der Top 5 beim Net-Rating nach 13 Spielen. Mhm. Es gibt da einen richtig, richtig krassen Outlier nach oben, und zwar die Cleveland Cavaliers 2017. 18, die waren einfach mal mit einem Net-Rating von minus 3,0 nach 13 Spielen in die Saison gestartet, hatten die schlechteste Defense der NBA, und das zieht natürlich dann diesen, ja, Durchschnitt ein bisschen nach unten. Also wenn man jetzt dieses Cavaliers Net-Rating einfach mal rauslässt, dann ist man im Schnitt sogar bei 3,9. Also das nur nochmal, um zu unterstreichen, wie gut wirklich die Teams reingestellt sind. Und nimmt man sogar nur die 11 Championship-Teams, dann haben die Net-Rating von 2,4er im Durchschnitt, ranken da auf Platz 2,4, heißt in der Top 2. Und da haben wir in diesem Jahr interessanterweise die Cleveland Cavaliers und Phoenix Suns mit dabei. Gibt, wie gesagt, ein paar Outlier nach unten noch, was die Records angeht. Also wir haben sehr, sehr viele stabile Records. Die 2015-16er Warriors, die ja dann diese, ja, All-Time-Saison gespielt haben, sind mit 13 Siegen und keiner Niederlage gestartet. Wir haben sehr, sehr viele Teams, die 11 Siege geholt haben. Jetzt letztes Jahr beispielsweise, die Warriors haben 11 Siege geholt in den ersten 13 Spielen, die gewonnen haben. Die Lakers 2019-20, die dann Meister geworden sind, hatten 11 Siege und 2 Niederlagen, bestes Net-Rating und beste Defense der NBA. Die Raptors im Jahr davor haben 12 Siege geholt und eine Niederlage nach 13 Spielen. Also sehr, sehr viele dieser Teams, die es dann am Ende auch gewonnen haben. Oder auch die Heat. Die Heat sind immer gut in die Saison gestartet. Die Spurs in den Jahren, wo die in den Finals waren, sowieso. Das waren alles super, super stabile Saisonstarts. Wenn man halt wirklich ein bisschen auf die Outlier guckt, dann haben wir letztes Jahr die Boston Celtics natürlich, die mit 6 Siegen und 7 Niederlagen reingestartet sind und beim Net-Rating nur auf Platz 15 waren. Darüber müssen wir dann sicherlich ein bisschen reden. Wir haben die Cavaliers, die ich gerade angesprochen habe, als krasser Outlier, die das Net-Rating von allen Teams so ein bisschen nach unten ziehen. Und dann natürlich auch die Cavaliers in LeBrons erstem Jahr, die ebenfalls mit 6 Siegen und 7 Niederlagen reingestartet sind und beim Net-Rating auf Platz 13 waren. Also das so die drei Teams, die von den letzten 11 Finalisten am schlechtesten abgeschnitten haben. Mhm. Aber auch da dann gibt es Gründe und ein paar interessante Punkte, weshalb da am Ende das Ruder doch noch umgerissen wurde.
Ich knüpfe da einfach nahtlos an, weil diese Trends, die du beschreibst, die gelten auch für die Zeit davor im Prinzip. Also jetzt wieder bezogen auf alle 44 Teams, die wir uns ja jetzt insgesamt angeschaut haben. Von diesen 44 Teams gab es tatsächlich nur 9 Teams, die weniger als 9 Spiele gewonnen haben. Also du hast gerade die Celtics angesprochen letztes Jahr, dann diese beiden Cavaliers-Teams, dann gab es noch die Suns 2021, die haben 8-5 nach den ersten 13 Spielen die Bilanz gehabt. 2010, 2011 in der Mavericks-Meistersaison waren das die Heat, mit auch einer Bilanz von 8-5. Dann haben die Lakers noch einmal eine Bilanz von 7-6 gehabt. Das war 2007, 2008. 2006, 2007 haben wir dann witzigerweise nochmal die Cavaliers in LeBrons erster Finals-Saison. Dann nochmal die Heat, die Championship-Heat von 2006 mit einer Bilanz von 7-6. Wobei man bei vielen dieser Teams dazu sagen muss, also nehmen wir als Beispiel das Heat-Team von 2010, 2011, die hatten ein Net-Rating von 10,4. Also die waren mit ihrem Net-Rating schon deutlich über dem Schnitt, den ich gerade beschrieben habe. Und auch viele der anderen Teams lagen im Net-Rating zumindest im Dunstkreis. Die Lakers 2007 mit einem 4,6er Net-Rating. Also auch da kann man das ein oder andere Team vielleicht ein bisschen ausklammern, wo man natürlich sagen kann, okay, das Net-Rating passt soweit, der Rekord nicht. Dann ist der naheliegende Schluss, okay, da gab es halt einfach, man hat ein knappes Spiel verloren. Es gab vielleicht ein Spiel, wo der Gegner mal heiß gelaufen ist. Solche Dinge können passieren, deswegen haben wir uns immer das Net-Rating noch dazu angeschaut. Und natürlich der alles überstrahlende Disclaimer, small sample size, aber das ist klar, ja. bei 13 Spielen. Es gibt einen besonders krassen Outlier in dieser Zeit seit 2000, und das sind die Detroit Pistons 2004, 2005. die diese Net-Rating-Ausreißer sogar nochmal auf die Spitze treiben. Also die 17er, 18er Cavs hatten ein Net-Rating von minus 3,0. Die Pistons toppen das noch mit minus 4,5 in der Saison 2004, 2005. Ich habe recherchiert, ich bin zurück in die Geschichtsbücher gegangen und da fällt natürlich sofort auf 2004, November, Malice at the Palace. Das war diese Saison, das fiel genau in diese Zeit rein, dass die Schlägerei in Detroit beim Spiel der Pistons und der Pacers, die war am 19. November. Das war das 8. Saisonspiel dieses Pistons-Teams. Zu dem Zeitpunkt waren sie auch schon nicht wirklich super reingestartet. Können wir auch gleich noch drüber sprechen, woran das vielleicht gelegen haben könnte. Ja, so ein Punkt, also die Pistons waren ja Champ geworden im Jahr davor, 2004. Diese sensationelle Meisterschaft gegen die Lakers. Vielleicht so ein Stück weit Championship-Fatigue, das ist aber natürlich spekulativ. Vor allem aber Ben Wallace, der damalige defensive Anker dieses Teams, hat eben von diesen ersten 13 Saisonspielen hat er 7 verpasst. 5 davon wegen einer Sperre, die er sich bei Malice at the Palace eingehandelt hat. Und davor auch schon 2. Chauncey Billups hat ein Spiel verpasst, das sie dann verloren haben. Ja, also das war dann eine Saison, die man, glaube ich, zu einem beachtlichen Anteil eben mit diesem Vorfall und generell mit dem Teamkonstrukt erklären kann. Ich habe noch den Punkt gefunden, dass Rasheed Wallace, ja auch ein sehr wichtiger Bestandteil zuerst dieses Championship-Teams und dann auch in den Jahren danach, der hatte in der Offseason gerade einen fetten 5-Jahres-Deal unterschrieben, einen neuen. Vielleicht ist das ist ja auch immer so ein Narrativ, das man gerne heranzieht, irgendwie ein Spieler nach der Vertragsverlängerung, da ist so ein bisschen die Anspannung vielleicht weg. Generell, dieses Pistons-Team war eins, das extrem über die Defense kam, extrem über die Geschlossenheit und die waren einfach noch nicht so ganz da zu Saisonbeginn. Ich glaube, so kann man das vielleicht zusammenfassen. Aber übrigens, wusstest du, dass die Pistons 6 Jahre lang in Folge in den Eastern Conference Finals standen?
Nee.
Weil,
also welche Jahre sind es?
Das war erstmals 2003, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Das war gegen die New Jersey Nets damals noch mit Jason Kidd, Richard Jefferson und Co. Ich sitze nämlich gerade für die kommende Ausgabe des Got Next Magazines, sitze ich an einem Artikel, der dir dann, wenn du ihn irgendwann lesen kannst, sicherlich auch gefallen wird. Es geht nämlich hauptsächlich um das legendäre LeBron-Spiel gegen die Pistons von 2007. Und da habe ich mich natürlich auch drumherum etwas mit diesen Pistons beschäftigt. Ich schaue gerade nochmal nach. Genau, 2003 war das erste Jahr. Da wurden sie gesweept von den Nets. Dann 2004 das Championship-Jahr gegen die Lakers. Dann eben 2005, wo sie die Finals, also sogar nochmal in den Finals waren, dort dann gegen die Spurs verloren haben. Deswegen sprechen wir ja gerade von ihnen hier als Finalisten mit schlechtem Saisonstart. 2007 war das LeBron-Jahr. Davor, 2006, sind sie gegen den späteren Champion aus Miami ausgeschieden. Und dann 2008 nochmal wieder gegen den späteren Champion, diesmal aus Boston ausgeschieden. Also diese Pistons, und das hatte ich vor der Recherche für diesen Artikel eben auch nicht so auf dem Schirm, waren eine richtige Supermacht im Osten über Jahre hinweg in den 2000ern. Und deswegen vielleicht sogar noch umso überraschender, dass ein solches Team, das zu diesem Zeitpunkt 2004 auch schon ziemlich eingespielt war, so schlecht in die Saison startet. Aber wie gesagt, Malice at the Palace, das ist vielleicht ein etwas krasserer Ausreißer. Also ich glaube, da werden wir vielleicht bei den anderen Teams, und ich habe so ein Gefühl, wir werden vor allem über diese beiden Cavaliers-Teams von 2014 und 2017 sprechen. Da findet man vielleicht bessere Anhaltspunkte, was da schiefgelaufen sein könnte.
Ja, wollen wir dann gleich mal zu den beiden Cleveland-Teams kommen?
Sehr gerne. Ich übergebe an den Vorsitzenden LeBron-Historian.
ja, ich habe ja jedes LeBron-Spiel seit 2014 gesehen, nicht jedes live nachts vom Fernseher, aber zumindest jedes dieser Spiele seit seinem Wechsel zurück nach Cleveland angeschaut. Und das war keine so lustige Zeit damals. Also die Cavaliers, da ja neu zusammengewürfelt wurden, LeBron kommt zurück, Kyrie Irving dreht da dieses Video, wo er dieses am Coming Home so ein bisschen mockt, Drama deutet sich ein bisschen an, der Kevin Love Trade, die ganze Andrew Wiggins Saga im Sommer davor, wo er schon Interviews im Cleveland Trikot geben musste und schon wusste, dass er ja nicht sehr lange dieses Trikot überhaupt tragen wird. Cavaliers nicht gut reingestartet in diese 2014-15er Saison, Net Rating auf Platz 13, vor allem defensiv extrem gestruggelt, waren da 19. insgesamt in der NBA und LeBron sah halt überhaupt nicht gut aus. Also da gab es ein bisschen Meinungsverschiedenheiten mit dem neuen Coach, David Blatt. Das Team war überhaupt nicht auf einer Wellenlänge, das war alles nicht eingespielt. Der Kader war auch noch nicht der, der dann am Ende war, als man es bis in die Finals geschafft hat und dort dann gegen die Warriors verloren hat. Und vor allem LeBron sah nicht so aus wie der LeBron, den man aus Miami kannte, bis er dann, was ja auch mittlerweile ja eine ziemlich verrückte Geschichte ist, dann einfach ein bisschen Urlaub gemacht hat während der regulären Saison und sich vom Team verabschiedet hat, zurück nach Miami gegangen ist. Da gibt es ja noch diese Verschwörungstheorien, dass LeBron angeblich dopt seit vielen, vielen Jahren. Und er das in Cleveland anscheinend nicht so gut konnte und dann nach Miami gegangen ist, mitten in der Saison sich dann was auch immer hat verschreiben lassen, was er in den letzten 4 Jahren auch eingenommen hat. Dann kam er zurück nach Cleveland, die Rückenschmerzen waren weg und LeBron sah wieder aus wie LeBron. Was jetzt da dran ist, ist, denke ich, vielleicht eine Diskussion für einen anderen Podcast oder vielleicht auch nicht. Vielleicht sollte man auch gar nicht über sowas reden, aber das war das, was da so ein bisschen vorgefallen ist. Die Cavaliers dann ein paar ultra wichtige Mid-Season-Trades auch gemacht. Man hat J.R. Smith und Iman Shumpert geholt, die dann über Jahre hin Schlüsselspieler waren von diesen Championship- und Finals-Teams und hat es dann so geschafft, das Ruder im Laufe der Saison herumzureißen. War jetzt insgesamt trotzdem nicht die dominanteste und beste reguläre Saison, die je ein Team von LeBron gespielt hat. Das war mehr ein, okay, wir schauen, dass wir es irgendwie schaffen über die Regular Season und dann in den Playoffs switcht LeBron dann wieder zu Playoff LeBron und dann schauen wir mal, was da geht. Aber deswegen dieses Team massive Probleme gehabt, um in die Saison reinzukommen.
Absolut. Da gibt es übrigens ein sehr gutes Buch dazu, das man vielleicht an der Stelle kurz empfehlen kann, von Brian Windhorst und Dave McManaman, The Return of the King, genau über eben diese LeBron-Rückkehr nach Cleveland, was da alles für Rattenschwänze dran hingen und so weiter. Und dann eben bis 2016 der legendäre Titel gegen die Warriors kam. Also jeder, der sich da in diese Geschichte nochmal ein bisschen einlesen möchte, an der Stelle diese Empfehlung. Aber wie du sagst, also ich glaube, bei diesen Cavaliers damals, natürlich hatte das viel damit zu tun, dass erstens vielleicht auch zwischenmenschlich Dinge schief liefen, dass LeBron nicht auf seinem Level war, aber vor allem auch, dass dieser Kader einfach komplett neu zusammengewürfelt wurde. Und vor allem mit diesem Aspekt, dass ein alles überstrahlender Superstar in dieses Team reingeworfen wurde, der ja dann auch noch LeBron James war, mit seiner Historie, die er in Cleveland sowieso schon hatte, mit seiner Homecoming-Geschichte, mit dem Narrativ, dass er endlich eine Championship in seine City bringen möchte und so weiter. Da war einfach in der Offseason so viel los und lief auch irgendwie so viel einfach nicht reibungslos. Und das ist ja etwas, bei dem wir auch bei diesem anderen Cavaliers-Team 2017, das ist ja natürlich andere Voraussetzungen, aber auch da neu zusammengewürfelter Kader. Natürlich können da diese Synergien zu Beginn einer Saison, die man im Training Camp aufbaut und so weiter, die können noch nicht so da sein. Führ uns vielleicht mal kurz in dieses 2017er, 18er Cavaliers-Team rein. Wie waren da die Voraussetzungen vor der Saison?
Die Voraussetzungen waren, dass da so ein bisschen die Phase anfing, die ja bis heute auch nicht aufgehört hat, wo Kyrie Irving im Mittelpunkt stand aufgrund von Entscheidungen, die er trifft. Seine war es damals, Cavaliers verlassen zu wollen. Cleveland macht damals diesen berühmten Trade für Isaiah Thomas und Jay Crowder. Und Thomas hat ja auch die ersten Monate dieser neuen NBA-Saison dann verpasst. Das waren dunkle Zeiten. Das war ziemlich, ziemlich schlimm. Cleveland damals, Derrick Rose und Dwayne Wade und haufenweise neue Spieler da reingeholt, um da so ein bisschen zu ersetzen, was Kyrie Irving ihnen da gegeben hat in den letzten Jahren. LeBron war im Vergleich zu der 2014-15 Saison herausragend über weite Strecken dieser regulären Saison. Aber was bei diesem Cleveland-Team halt so die große Sache war, ist, dass es das Team, was am Ende in den Finals war und selbst bei dem haben wir in unserer Contender-Folge gesagt, das war in normalen Jahren kein Contender, war ein komplett anderes Team als das, was da in die Saison reingestartet ist. Und eben weil dieses andere Team in die Saison so katastrophal reingestartet ist, hat man dann zur Trade-Deadline gesagt, man tradet jetzt das halbe Team weg, man gibt mehrere andere Spieler noch ab, hat da Spieler wie Jordan Clarkson und Rodney Hood und George Hill ins Team reingeholt, die dann am Ende geholfen haben, dass Cleveland in die Finals kommt. Aber Das waren als Cavaliers-Fan noch dunklere Zeiten. Also nicht, dass es jetzt, ich meine, das war diese 4 LeBron-Jahre waren ja von unfassbarem Erfolg geprägt und hatten viele, viele schöne Momente aus Fansicht, aber gerade dieser erste Teil der regulären Saison 2017-18 waren so die schwerste Zeit, weil du halt auch wusstest, das geht da alles zu Ende und LeBron ist wahrscheinlich weg nach dem Jahr und das geht halt alles in die andere Richtung als 2014-15, wo man wenigstens noch ja einen 30-jährigen LeBron hatte und wusste, okay, hier entsteht was. Aber ja, 2017-18 war nicht die schönste Zeit in der regulären Saison. Wie gesagt, auch gerade wenn dein Team auf Platz 30 rankt beim Defensivrating, ist es natürlich unschön. Offensiv war das fantastisch, aber nicht mal diese starke Offensive und all dieses Spacing, was wir ja in der Spacing-Folge auch ein bisschen angesprochen hatte, was diese Cleveland-Teams damals hatten, konnten wieder gut machen, wie katastrophal da verteidigt wurde.
Ja, und ein Phänomen, das sich, also wir haben jetzt mit diesen beiden Cavs-Teams und mit dem Pistons-Team, das ich gerade angesprochen hatte, haben wir in Sachen Record die 3 der 4 größten Outlier jetzt eben schon abgehandelt. Und das vierte Team, über das wir dann gleich noch sprechen, sind die Boston Celtics von letztem Jahr. Und ein Phänomen, das mir aufgefallen ist, bei allen 4 dieser Teams, jetzt nochmal kurz bezogen auf die beiden Cavs-Teams und die Pistons. Die Cavaliers, also bei allen diesen Teams, schlechter Saisonstart, die Dinge mussten sich erstmal finden. Aber sowohl diese 3 eben angesprochenen Teams als auch die Celtics letztes Jahr hatten dann einen Punkt in der Saison, wo es anscheinend aus welchen Gründen auch immer Klick gemacht hat und sie dann einen phänomenalen Run gestartet haben. 2014-15, die Cavaliers, da lief es noch eine Weile ziemlich scheiße. Die hatten dann zwischenzeitlich im Januar einen Rekord von 19-20 und haben die Saison dann aber mit einem 34-9 Run beendet. Also die haben dann die Saison mit einem Rekord von 53-29 beendet, haben nur noch 9 Spiele verloren in diesen letzten 43. Also da war dann wirklich dieser Moment sogar absehbar. Okay, erste Saisonhälfte nicht so geil, zweite Saisonhälfte ziemlich geil. Auch bei den 17er, 18er Cavs, wenn wir von diesen ersten 13 Saisonspielen, da haben sie das 13. haben sie gewonnen. Wenn man das nochmal einklammert, standen sie bei einem Rekord von 5-7 nach 12 Spielen und starteten dann aber einen 18-1 Run in den nächsten 19 Spielen. Und gleich.
Stimmt.
Ja, das
stimmt.
War dann.
Stimmt, ich erinnere mich.
Das war ein heftiger Run.
Ja.
Und gleiche Situation bei den Pistons 2004, die auch schrecklich in die Saison gestartet waren, eben mit 6-7, Malice at the Palace und so weiter, die dann aber rund ums All-Star-Break, also die hatten dann zuerst rund ums All-Star-Break einen Run von 13-1 und haben dann die Saison sogar mit einer 11-Game-Winning-Streak beendet. Also die hatten am Ende dann auch einen sehr starken Rekord von 54-28. Also auch bei diesem Team und auch bei den Celtics, zu denen wir jetzt gleich kommen, irgendwann kommt dieser Punkt, wo es klickt und wo dann dieses Team alles überrollt, was sich ihm in den Weg stellt. Und das finde ich ein sehr interessantes Phänomen. Ganz kurz noch einhakend, es kommt mal wieder der wöchentliche Trivia-Sucker-Beitrag. In diesen ersten 7 Saisonspielen und vor allem auch in dieser Zeit nach dem Malice at the Palace haben die Pistons unter anderem gegen die Charlotte Bobcats verloren, die in dieser Saison überragende 18 Siege geholt haben und einen davon eben gegen diese Cavaliers. Die Bobcats in dieser Saison aber nicht das schlechteste Team der Liga gewesen, weil meine Atlanta Hawks, die zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht meine Atlanta Hawks waren, weil ich 5 Jahre alt war, haben sage und schreibe 13 Spiele gewonnen in dieser Saison. Und dritte Ebene des kleinen Trivia-Leckerbissens. Die Houston Rockets sind im Moment, was die Winning Percentage angeht, auf einem historisch schlechten Pfad. Die Rockets stehen beim Zeitpunkt der Aufnahme bei 2-12. Das wäre die 6. schlechteste Saison, wenn es bei dieser Winning Percentage bleibt in NBA History. Weiß ich nicht, ob das so bleiben wird, aber fand ich auch ganz spannend, dass die Rockets da auf einem sehr, sehr guten Weg in Richtung Victor Wembanyama sind. So, aber ich glaube, du wolltest bei den 17er, 18er Cavs einhaken.
Nochmal ganz kurz, ja, weil du hattest ja dann diesen Punkt angesprochen, wo es dann auf einmal lief. Ich, keine Ahnung, vielleicht habe ich das einfach verdrängt, diese Zeit aus meinem Leben. Deswegen habe ich nochmal ganz kurz nachgeschaut, weil mich jetzt auch gefragt hat, okay, was war da los? Interessanterweise, nach diesen 19 Spielen, von denen man 18 gewonnen hat, die du gerade angesprochen hast, hat man in den nächsten 20 Spielen dann nur noch 5 gewonnen. und dann kam erst die Trade Deadline. Also diese Streak war dann beendet Anfang Dezember, diese Winning Streak. Mhm. Und dann lief es immer wieder gar nicht mehr. Und dann war erst die Trade Deadline und dann hat man ja dieses Team komplett über den Haufen geworfen und umstrukturiert, bevor man dann quasi bis in die Finals gekommen ist. Aber krass, müsste ich jetzt nochmal ein bisschen genauer zurückgehen und mir anschauen, warum ein Team, was 18 von 19 gewinnen kann, dann auf einmal nur noch 5 von 20 im Monat danach. Aber war auf jeden Fall ein Auf und Ab, sagen wir es mal so, war verrückt.
Ja, ganz schön verrückt. Verrückt lief es auch bei den Boston Celtics letzte Saison, wie angekündigt. Das ist das vierte krasse Outlier-Team, über das wir sprechen müssen, die in Sachen Net-Rating sogar noch schlechter unterwegs waren als zum Beispiel die 14er, 15er Cavs. Die hatten nämlich ein minimal positives Net-Rating von 0,2 in diesen ersten 13 Saisonspielen. Und auch bei den Celtics dieser interessante Punkt, dieser interessante Trend. Sie hatten am 28. Januar einen Rekord von 25-25, waren also ein 500-Team. Sind dann auf eine Winning-Streak gegangen. Das waren damals dann 9 Spiele in Folge, die sie gewonnen haben und 11 aus 12 rund ums All-Star-Break und haben dann auch bis zum Ende der Saison nach dem All-Star-Break nur noch 5 Spiele verloren. Also sie haben die Saison dann beendet mit einem Rekord von 51-31. Also bei den Celtics war ja auch einfach ein großes Narrativ letztes Jahr, wie sie dann die Defense einfach in der Defense auf ein neues Level gekommen sind, die vielleicht sogar beste Playoff-Defense letztes Jahr hatten. Da haben wir uns ja auch in unserer Contender-Folge drüber unterhalten, waren es die Warriors, waren es die Celtics. Sie sind bis in die Finals marschiert. Also auch bei den Celtics letztes Jahr ein krasser Turnaround, der mit rein statistischen oder rationalen Argumenten natürlich nicht zu erklären ist. So, da stecken auch immer Teamdynamiken dahinter, die wir als Außenstehende einfach nicht einsehen können. Aber was waren deine Eindrücke von den Celtics letztes Jahr in dieser, vor allem natürlich in der zweiten Saisonhälfte? Also erinnerst du dich, was aus deiner Sicht zu diesem Turnaround geführt hat?
Na, ich glaube, dass es bei den Celtics von ziemlich einfach zu erklären ist mit den Moves, die man zur Deadline bzw. um die Deadline herum gemacht hat. Hat er ja mehrere Spiele abgegeben und am Ende Derek White ins Team reingeholt und den einen oder anderen Spieler, der da am Ende geholfen hat. Theis kam zurück. Das sicherlich, ich meine, du hast die Zeit angesprochen, den Rekord bis zum, was war es, 28. Januar. Mhm. Die Deadline war ja, wir waren ja direkt in L.A. dann Anfang Februar und dann, ich habe ja die Deadline verschlafen dann dieses Jahr. Ich habe einfach durchgeschlafen den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und als ich aufwachte, war James Harden in Sixer. Aber das ist ja genau diese Zeit um diesen Turnaround herum, der, denke ich, ein riesiger Faktor bei der ganzen Sache war. Und dann halt Kleinigkeiten, du hast angesprochen, Udoka hat die komplette Defense umgestellt und ist zu diesem Switch-Heavy-System gegangen, was natürlich auch einfach Zeit braucht. Und ich glaube, es hat auch einfach eine Weile gedauert, bis das Team... Boston hat ja nicht nur schlecht gespielt. Boston, das war ja Drama pur. Da war ja immer was. Und es war nicht nur Drama, es war Drama in der Öffentlichkeit. Das war die Zeit, als Marcus Smart gesagt hat, dass die beiden Jays die Bälle nicht passen wollen. Das war die Zeit, wo Udoka gefühlt jede Woche irgendwelche Spieler öffentlich kritisiert hat.
Und die Zeit, in der die Forderungen von außen und die öffentliche Wahrnehmung von Brown und Tatum sich enorm gedreht hat.
Auf jeden Fall.
Fast schon gefühlter öffentlicher Konsens herrschte darüber, dass die beiden irgendwie auseinandergetradet werden sollen.
Ja, und ich will mich da auch nicht ausnehmen. Ich saß bei Dre im Podcast und habe das gepusht. Also ich habe da auch gesagt, dass wenn sie so spielen, dann sehe ich da keine Zukunft. Mhm. Würde ich jetzt im Nachhinein nicht sagen, also klar, es ist natürlich jetzt dann nicht das glücklichste Take gewesen, aber sie haben was geändert und sie haben, die beiden Jays haben was geändert, der Kader hat sich verändert, ich denke, da war eine ganz andere Team-Dynamik und ich glaube, gerade bei diesem Boston-Team kann man sogar diskutieren, ob dieser schlechte Saisonstart auch einfach vielleicht dabei geholfen hat, dass man dann als Team mehr zusammengewachsen ist und schon mal dann in der Situation war, wo es wirklich Druck gab und wo es nicht lief. Das ist sicherlich für ein Team, kann das auch wertvoll sein, daraus Absolut. Gewisse Sachen mitzunehmen. Und dann hast du da diesen Run, hast dieses neue Team, den frischen Wind, die Stars spielen auf einmal gut. Und dann legst du da so einen historischen Turnaround hin mitten in der Saison. Wir werden ja sicherlich gleich ein bisschen drüber reden, ob ein guter Start nun wichtig ist und warum ein guter Start wichtig ist. Aber ich glaube, dieses Celtics-Team im Gegensatz vielleicht zu diesem 2017-18er Cavaliers-Team, wo das einfach, glaube ich, eine andere Situation war, hat auch aus dieser Situation eine Menge mitgenommen. Und am Ende hat es vielleicht sogar geholfen, dass man da so erfolgreich die Saison beendet.
Absolut. Auch da wieder. Ime Udoka, neuer Coach, neue Impulse. Es ist ja nur logisch, dass in so einer Teamsportart wie Basketball, in der so viele Puzzleteile ineinander greifen müssen und, nee, andersrum ist, Zahnräder müssen ineinander greifen, Puzzleteile müssen zusammenpassen, egal. Natürlich dauert es eine Weile, bis sich ein solches Teamkonstrukt findet und bis Synergien aufgebaut werden, Dynamiken aufgebaut werden. Und ja, wie du sagst, in dem Fall kam dann noch das Drama drumherum dazu. Ich würde sagen, so langsam kommen wir wieder in die Gegenwart. Und ich würde aber ganz kurz noch, also das hat auch mit der Gegenwart zu tun, ich möchte einmal mehr ein Segment des Saturday Slam and Jams hier nochmal rezitieren. Die Athletic NBA Show jeden Samstag, Andrew Schlecht, Alex Pierce, einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, und die haben sich auch mit dem Thema Saisonstart befasst, aber in einem etwas engeren Rahmen. Da ging es um die Utah Jazz. Wir haben vorher gescherzt, Utah Jazz, Contender. Inzwischen scheinen sie ein bisschen abgekühlt zu sein, aber die Utah Jazz waren dieses Jahr das erste Team, das 10 Spiele gewonnen hat. Und ist natürlich jetzt die große Frage, eigentlich wollen sie ja in dem Wembanyama-Rennen, der übrigens schon wieder einen einbeinigen Dreier getroffen hat für Frankreich, hast du ihn gesehen? Das ist einfach unfassbar. Es dauert nicht mehr lange und irgendwann machen wir einfach eine komplette Folge zu Wembanyama. Der Typ ist unglaublich. Naja, jedenfalls die Utah Jazz. Man dachte, ich glaube, das Over-Under lag irgendwie bei 23 vor der Saison. Also ja, es war eigentlich klar, die werden tanken, die werden ganz unten landen. Die Kollegen bei Saturday Slam and Jam haben sich aber jetzt angeschaut und haben die Frage gestellt, können denn die Jazz jetzt überhaupt noch tanken? Sie waren das erste Team mit 10 Siegen und das fand ich ganz witzig, deswegen möchte ich es einmal ganz kurz anbringen. In der Western Conference, die West-Teams, in den letzten 40 Jahren kam das Team, das als erstes 10 Spiele gewonnen hat, immer in die Playoffs. Und es gab nur einen Fall, nämlich die 91er, 92er Lakers, die am Ende auf dem 8. Platz gelandet sind im Westen. Alle anderen Teams landeten mindestens auf dem 6. Platz. Wenn man sich also die Historie der letzten 40 Jahre anschaut, dann müsste man jetzt davon ausgehen, dass die Utah Jazz mindestens auf Platz 6 landen und das wäre eine direkte Playoff-Teilnahme. Ob das jetzt so kommen wird oder nicht, ist natürlich eine andere Frage. Danny Ainge hat da sicherlich mehrere Finger über mehreren Notfall-Buttons, um irgendwelche Trades einzufädeln und sein Team ein bisschen zu schwächen. Aber auch wenn man in den Osten guckt, zum Beispiel in diesem Zeitraum, da haben sich die Kollegen nur die letzten 30 Jahre angeschaut. Ich konnte leider auch im Nachhinein nicht rausfinden, warum nicht 40. Aber auch in den letzten 30 Jahren im Osten gab es nur ein Team, das dann die Playoffs verpasst hat, nämlich das Team, das als erstes 10 Spiele gewonnen hat. Das waren 92-93 die Bucks. Die sind mit 10-3 gestartet, genau die gleiche Bilanz, die die Jazz hatten nach den ersten 13 Spielen und haben dann am Ende der Saison aber nur 28 Siege geholt. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Jazz-Fans, die sich Victor Wembanyama neben Tyrese Halliburton mehr als alles andere wünschen. Ja, also das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, der eben auch in dieses Themengebiet des Saisonstarts reinfällt und die Frage, ist es für die Jazz zu spät? Also ist dieser ganz krasse Tanking-Zug, die Spurs und vor allem die Rockets, habe ich gerade angesprochen, im Westen, die legen kräftig vor, was Tanking angeht.
Ja,
sehr spannend zu sehen, was da noch in Utah passieren wird. Haben wir ja neulich auch drüber gesprochen in einer unserer Folgen. Also ich würde sagen, wir kommen tatsächlich jetzt von den Jazz zurück zu den anderen Teams der Gegenwart, die wir eingangs besprochen hatten. Sixers, Warriors, Clippers. Alle drei schlecht in die Saison gestartet. Und die Frage, ist denn ein guter Saisonstart wichtig für eine erfolgreiche Saison? Wir haben festgestellt an den Beispielen, die wir jetzt genannt haben, die klare Antwort ist ja, natürlich ist das in irgendeiner Form wichtig. Wir haben in unserer Contender-Folge festgehalten, dass Regular-Season-Erfolg direkt zusammenhängt mit den Chancen auf eine Championship. Also dass ein Team, das eine schlechte Regular-Season spielt, in aller Regel halt nicht in den Conference-Finals oder Finals landet. Und logischerweise ist natürlich auch dafür ein guter Saisonstart wichtig, aus rein mathematischer Sicht. Du möchtest am Ende viele Siege holen, dann solltest du im besten Fall auch am Anfang viele Siege holen. Es spielt also eine Rolle. Die Beispiele haben gezeigt, es gab wenige Teams, die nicht zumindest gut oder sogar sehr gut oder sogar überragend in die Saison gestartet sind, die dann am Ende es trotzdem in die Finals geschafft haben. Julius, ein guter Saisonstart ist wichtig. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Warum?
Ja, wichtig auf jeden Fall. Nicht notwendig, aber wichtig. Und ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass viele dieser Teams, die die am Ende wirklich um den Titel mitspielen, die Finalisten sind, die wirklich die Chance haben, am Ende Meister zu werden, dass die gut in die Saison gestartet sind. Ein guter Saisonstart ist aufgrund von mehreren Punkten, glaube ich, wichtig. Einfach mal, um den Grundstein für eine erfolgreiche Saison zu legen. Und das macht man am besten direkt am Anfang. Man will mit Momentum reinkommen. Man möchte gleich zeigen, was man kann. Man möchte als Team gewisse Sachen einfach automatisiert haben. Man möchte als Team ein gewisses Grundlevel haben, wirklich Eckpfeiler aufstellen, auf die man sich verlassen kann. Man möchte sich einspielen und all solche Sachen. Und vor allem, ich glaube, ein ganz interessanter Punkt bei der Sache ist, dass man einfach während der Saison trainiert man ja nicht so viel. Und man kann während der Saison nicht so viele neue Sachen einstudieren. NBA-Teams trainieren ultra wenig.
Ja.
So, du hast, und J.J. Barrett ist irgendwie erzählt, du hast deine Shootarounds vor den Spielen. Du sitzt ein bisschen im Filmroom und liest dir die Scouting-Reports von den gegnerischen Teams durch. Aber du trainierst kaum. Du trainierst ultra wenig und die Zeit, neue Sachen einzustudieren und als Team an neuen Taktiken und sowas zu arbeiten, wie jetzt zum Beispiel das, was die Bucks gemacht haben, was wir vorhin in meiner Headline besprochen haben, das wird in der Offseason gemacht. Und deswegen, auch wenn wir jetzt von Teams geredet haben, die im Laufe einer Saison deutlich besser wurden, und es ist immer Teams, die Saison ist ultra lang, wir haben unendlich viele Spiele und natürlich wirst du da als Team besser in einigen Bereichen und kannst auch neue Sachen machen. Aber der Großteil von den taktischen Sachen, die du neu einstudieren kannst, werden einfach dafür, wird die Foundation quasi, ist dafür die Offseason. Und der Saisonstart folgt direkt auf die Offseason. Und wenn du da einen guten Job gemacht hast, dann kannst du natürlich auch sehr, sehr gut in die Saison mit rein starten. Und von daher glaube ich, dass ein guter Start extrem wichtig ist und dass es kein Zufall ist, dass viele der Contender sehr, sehr gut in die Saison reingestartet sind.
Absolut, das ist ein super Punkt. Sowohl auf dieser taktischen X's and O's Ebene, als auch, glaube ich, auf der zwischenmenschlichen Ebene. So Stichwort Teamdynamiken, Synergien. Wenn der Saisonstart in die Hose geht, dann ist das ja durchaus ein Indikator dafür, dass in diesem Team irgendwas nicht stimmt. Entweder zwischenmenschlich oder rein basketballerisch. Und deswegen ist es schon irgendwie logisch, dass die Teams, die am Ende der Saison ganz oben stehen, vermutlich auch am Anfang der Saison weit oben standen, weil es einfach gute Teams sind. Und deswegen, wie du sagst, fand ich einen guten Punkt, auch diese Geschichte, dass man wenige Sachen einstudieren kann während der Saison. Also, wir sind uns einig, Saisonstart, ein guter Saisonstart ist wichtig. Es kann ein guter Indikator für den späteren Erfolg eines Teams sein. Er ist aber nicht unbedingt notwendig. Wir haben über die Outlier gesprochen, die es gab in den letzten etwas mehr als 20 Jahren. Und jetzt natürlich die große Frage, sind diese drei Teams oder ist zumindest eines oder zwei dieser drei Teams, von denen wir eingangs gesprochen haben, Clippers, Warriors, Sixers, die alle drei auch im Vergleich eben mit diesen jetzt besprochenen historischen Teams einfach schlecht gestartet sind. Die Sixers aktuell, also nicht aktuell, sondern nach diesen ersten 13 Spielen, 6-7, haben ein Netrating von 2,0. Die Clippers sind zwar 7-6 gestartet, aber haben sogar ein Netrating von minus 2,8. Und die Warriors mit einem Start von 5-8 haben ein Netrating von minus 3,3 gehabt in diesen ersten 13 Spielen. Welchem dieser Teams traust du es am ehesten zu, auf der Basis von dem, was wir bislang gesehen haben in diesen ersten 13 Saisonspielen, welchem Team traust du am ehesten zu, das Ruder rumzureißen und vielleicht doch noch in diese Finals-Sphäre zu stoßen?
Der Saisonstart von diesen drei Teams hat dazu geführt, dass ich bei allen dreien ziemlich pessimistisch geworden bin. Also wenn wir jetzt nochmal unsere Top 5 Contender aufstellen würden, dann würde ich die Celtics ganz klar auf Platz 2 schieben, ohne zu zögern.
Ja.
Also Bucks und Celtics wären dann meine Top 2 und das war nicht so in meinem Preseason Contender oder in unserem, gut, es war ja nicht Preseason, es war ja nach der ersten Woche, aber in unserer Contender-Folge. Ich glaube, dass wenn ein Team von den dreien das Ruder rumreißen kann, dann sind es wahrscheinlich trotzdem noch die Sixers. Einfach weil James Harden momentan verletzt ist, allerdings in nicht allzu langer Zeit wiederkommt und vor seiner Verletzung gezeigt hat, dass er wieder James Harden, wie wir ihn aus früheren Tagen kennen, sein kann. Und Joel Embiid sieht klasse aus. Maxi sieht klasse aus. Also wenn es eines dieser Teams schafft, ohne jetzt einen größeren Umbruch. Ich glaube, bei den Warriors ist wirklich kadermäßig was nötig. Und die Clippers, die haben ein echtes Problem. Also ich glaube, das ist da.
Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen.
Die Clippers haben ein echtes Problem. Und wenn es eines dieser drei Teams schafft, dann würde ich da heute mein Geld auf Philadelphia setzen.
Ja, finde ich einen guten
Take. Wie ist bei dir?
Ja, ich habe ja eingangs auch in meiner Headline das so ein bisschen schon angerissen. Ich glaube, die Voraussetzungen der Sixers sind wahrscheinlich die besten, um das Ruder rumzureißen. Aber wir haben ja eben festgestellt, bei unseren vier Outlier-Teams war ein phänomenaler Run zu irgendeinem Zeitpunkt der Saison ein Punkt, der bei allen Vieren dabei war. Ein wahrscheinlich ausschlaggebendes Kriterium. Einen solchen Run traue ich ehrlich gesagt den Warriors am ehesten zu. Ich glaube, dass vor allem dieses Team, das so lange schon eingespielt ist, wir haben auch in der Contender-Folge drüber gesprochen, der Draymond-Punch und so weiter. Jetzt wurde James Wiseman in die G-League geschickt. Ich glaube, Steve Kerr ist noch dabei, ein Gefühl für die Rotationen zu bekommen, wen er mit wem zusammen am besten spielen lassen kann. Wir haben darüber gesprochen, dass die jungen Spieler mehr Verantwortung übernehmen müssen. Bei Wiseman hat das bislang überhaupt nicht funktioniert, bei Kuminga und Moody auch nicht so sehr. Aber dass Steph, Clay, Draymond und Co. mit diesem System jetzt auf einmal 10 bis 15 Spiele am Stück gewinnen, halte ich, glaube ich, tatsächlich für wahrscheinlicher als bei den Sixers.
Weil
ich
glaube,
bei den Sixers.
Okay, ich nicht.
Ja, bei den Sixers, du hast die Doc Rivers-Komponente, du hast Maxi, von dem du noch nicht erwarten kannst, dass er auf so einem konstant guten Level abliefert, dass er wirklich 20, 25 Spiele in Folge dein drittbester Spieler ist. Und du hast mit Harden und Embiid zwei Spieler, die halt ziemlich anfällig dafür sind, selbst wenn sie nicht komplett verletzt sind, irgendwie mal ein Spiel auszusetzen. Deswegen, also wirklich so einen krassen Run traue ich den Warriors am ehesten zu. Aber prinzipiell stimme ich dir zu, die Voraussetzungen sehe ich bei den Sixers auch am günstigsten. Bei den Clippers, Alter, ich habe keine Ahnung. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, meine Headline drehte sich um die Clippers. Kawhi Leonard seitdem immer noch kein weiteres Spiel absolviert. Das, ja, auch offensiv, also das sieht schon echt düster aus. Und es steht und fällt mit Kawhi. Und mit jedem Spiel, das er verpasst, werde ich pessimistischer, was Kawhi und seinen Körper angeht. Also das steht einfach komplett in den Sternen, was da noch passieren wird. Das ist einfach diese Situation, die wir ja auch bei unseren vier Outlier-Teams nicht hatten. Also du hast ein Team, bei dem einfach der Superstar erstens von einer langen Verletzung zurückkommt und zweitens jetzt einfach fehlt. Das ist vielleicht sogar historisch einmalig, weiß ich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Keine Ahnung, was die Clippers machen, ey. Ich bin da echt, ich habe da überhaupt keine qualifizierte Prognose.
Ja, die kann man halt auch nicht haben, gerade bei Kawhi Leonard. Ich habe gestern dann erst bevor die Pelicans gespielt haben gegen Memphis, habe ich mir mich ein bisschen durch YouTube und habe mir da mal so eine Art Doku angeguckt über das, was damals dann passiert ist mit Kawhi Leonard und den Spurs, wie das alles zu Ende ging. Und da wurde auch gesagt, so viele Experten und Journalisten und wer auch immer haben damals irgendwelche wilden Predictions gemacht, wann Kawhi zurückkommt. Und am Ende konnte niemand vorhersehen, dass Kawhi sein letztes echtes Spiel für die Spurs in diesen Conference Finals gegen die Warriors gemacht hat. Keine Ahnung. Wir wissen, keiner von uns weiß auch nur im Ansatz, wann Kawhi Leonard zurückkommt, ob er dieses Jahr nochmal zurückkommt, was auch immer da los ist. Es kann gut sein, dass er in zwei Wochen wieder spielt. Würde mich auch nicht wundern, wenn er noch ein paar Monate aussetzt. Ja. Keine Ahnung. Kann keiner von uns irgendwie qualifiziert was sagen. Es sind alles wilde Vorhersagen, ohne auch nur irgendetwas zu wissen. Von daher, alles, was ich weiß, ist, dass wenn die Clippers irgendwas gewinnen wollen in diesem Jahr, dann brauchen sie einen Kawhi Leonard auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau. Und aktuell, ja, ist das ein super, super schwieriges Thema. Die Sache bei den Warriors und diesen Run, den du angesprochen hast, wenn Steve Kerr ab sofort nur noch seine Starting-Lineup spielen lässt für volle 48 Minuten für die nächsten zwei Wochen, dann gewinnen die Warriors womöglich all diese Spiele, weil die Starting Five aktuell die einzige Aufstellung ist, in der es auch nur irgendwie läuft für Golden State, und die Starting Lineup hat auch actually ein ziemlich gutes Net-Rating. Es läuft überhaupt nicht, sobald einer dieser Spieler rausgeht, gerade wenn es Stephen Curry ist, es läuft nicht, sobald mindestens ein Bankspieler drauf ist, und diese Tiefe des Kaders, Klay Thompson sieht nicht gut aus. Jordan Poole hatte jetzt hat ein gutes Spiel gemacht, aber sah davor auch nicht besonders gut aus. Die jungen Spieler sehen alle nicht besonders gut aus. James Wiseman sieht überhaupt nicht gut aus. Der Rest der NBA hatte unfassbares Glück, dass die Warriors damals mit dem zweiten Pick James Wiseman genommen haben und nicht LaMelo Ball oder Tyrese Halliburton. Die anderen 29 Teams können heute noch unfassbar dankbar sein und glücklich, beziehungsweise die anderen 28 nach den Timberwolves damals, dass Golden State James Wiseman genommen hat, der jetzt auch in meinen Augen zurecht, ich war von Anfang an nicht kein James Wiseman-Fan und das hat sich bis heute auch noch nicht geändert. Die Warriors, das, was Leute wie du vor der Saison kritisiert haben, dass da die Abgänge ein echtes Problem sein könnten, dass die jungen Spieler vielleicht noch nicht so weit genug sind, das sieht momentan stark danach aus. Und Was wir auch nicht vergessen dürfen, Stephen Curry spielt den besten Basketball seines Lebens.
Das ist unfassbar.
Und rein individuell womöglich den besten Basketball, den besten offensiven Basketball in der gesamten NBA. Und dieses Team kann trotzdem nicht gewinnen. Und das ist schon, wenn Steph jetzt die Hälfte der Spiele gemacht hätte und der Wurf noch nicht fallen will, okay. Aber Steph geht komplett Supernova und das Team kann nicht gewinnen. Das sind schon ein paar Gründe, echt pessimistisch zu sein, was Golden State angeht. Ohne da jetzt, das wollen wir vielleicht auch dazu sagen, wir wollen jetzt hier auch nicht überreagieren nach 13 Saisonspielen.
Doch, wie genau gesagt, dafür steht dieser Podcast, Start. Julius. Emotionale Überreactions.
Ja, was ich sagen wollte, ein schlechter Saisonstart macht es nicht unmöglich, dass du am Ende sehr, sehr gut sein wirst. Und Golden State hat bewiesen in der Vergangenheit, dass man auch bei jetzt, ja, wenn man es in der regulären Saison ein bisschen ruhiger angehen lässt, dass man dann am Ende, einfach weil man diese Erfahrung hat und halt ein Spieler wie Stephen Curry, dass man in den Playoffs unfassbar schwer zu schlagen ist. Aber ich stand heute führt der Saisonstart eigentlich von allen drei Teams dazu, dass ich deutlich pessimistischer bin, was ihre Titelchancen angeht, als ich es nicht nur vor Saisonbeginn war, sondern auch im Vergleich zu den Boston Celtics und Milwaukee Bucks einfach bin aktuell.
Ja, absolut. Ich stimme dir voll zu. Und pass auf, jetzt schließt sich der Kreis. Ich habe parallel, als du gerade die Warriors Starting Five und das Netrating angesprochen hast, habe ich nachgeguckt. Bei Cleaning the Glass, die Warriors Starting Five, bestehend aus Curry, Klay Thompson, Wiggins, Draymond und Kevon Looney, haben das zweitbeste Netrating aller Five-Man-Lineups mit mindestens 150 Possessions. Und zwar hinter der Starting Five der Milwaukee Bucks. Wir haben zu Beginn über die Bucks gesprochen. Wir schließen jetzt mit den Bucks und ich würde sagen, runder kann man dieses Segment des Podcasts nicht beenden. Also, zusammenfassend, ist ein guter Saisonstart wichtig? Ja, das ist er definitiv. Aber es gibt eben auch die Outlier-Teams, weswegen man auf keinen Fall keines dieser drei Teams, über das wir gesprochen haben, komplett abschreiben sollte. Aber es bieten sich Gründe zum Pessimismus. Und ich würde sagen, dabei können wir es erstmal belassen. Kommen wir zum Ende dieser Folge, wie immer, zur Trivia-Question, beziehungsweise nicht ganz zum Ende. Wir haben ja angekündigt, das Top 5 Drake-Alben-Ranking kommt gleich noch. Trivia-Question, bin ich diese Woche wieder dran? Und ich habe ja eingangs erwähnt, auch da schließt sich wieder der Kreis. Heute ist die Folge der Callbacks und der Cliffhanger. Und jetzt wird aufgelöst. Joel Embiid, 59 Punkte, 11 Rebounds, 8 Assists, 7 Blocks. Ich habe eingangs erwähnt, wie historisch das war. Statline in dieser Art gab es schlichtweg noch nie. Und ich habe dann ein bisschen bei Stathead rumgespielt, nach verschiedenen Statlines geguckt. Und ich habe die Statline 50 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists in einem Spiel. Die habe ich mir angeschaut und das gab es tatsächlich ein paar Mal in NBA History. 28 Mal. Ich lese dir jetzt einfach mal die etwas älteren Namen vor und würde dich dann gerne die moderneren Namen raten lassen. Zwar Elgin Baylor hat es geschafft, 3-mal. Richie Guerin hat es geschafft. Das fand ich witzig. Den kenne ich ehrlicherweise nur von NBA 2K My Team. Will Chamberlain hat es natürlich geschafft, 11-mal. Rick Barry 3-mal, Michael Jordan 1-mal und David Robinson 1-mal. Und dabei ist vielleicht David Robinsons Spiel das Verrückteste. Der hatte nämlich im Jahr 1994 1-mal 5 Assists, 14 Rebounds und 71 Punkte. Also das war schon ganz schön verrückt. Und dann kommen wir zu diesem Jahrtausend. Seit dem Jahr 2000 gab es das 8-mal und zwar von 6 verschiedenen Spielern. Einer ist Joel Embiid, letzte Woche gewesen. Wie viele der anderen 5 Spieler, die in diesem Jahrtausend in einem Spiel 50, 10 und 5 auflegen konnten, kannst du mir nennen?
Anthony Davis?
Nein, tatsächlich nicht.
Oh, okay.
Kamst du, also die 5 sind Assists, nicht Blocks, nochmal zur Sicherheit. Okay, alles klar.
LeBron?
LeBron hat es geschafft, und zwar zweimal. Ich kann auch gerne die Jahre kurz dazu sagen. LeBron, das war einmal 2017 und einmal 2005. Sind übrigens Regular Season und Playoffs mit drin in der Sample Size.
Okay.
2017, das war am 3.11. gegen die Washington Wizards.
Das habe ich geschaut. Mhm. Das habe ich geschaut. Da hat er, was waren es am Ende? 59 Punkte? 59 warte, Punkte?
Ich kann es dir sofort sagen. 57 waren es am Ende. Alter, 57, 11 und 7.
Ein Jumper nach dem anderen.
War das das Spiel mit diesem die verrückten Turnaround-Buzzerbeater-Dreier? Wo Kevin Love einen Full-Court-Pass spielt?
Und nein.
Aber das war auch gegen die Wizards, meine ich.
Das war auch gegen die Wizards, das war aber nicht dieses, das war nicht das Game. Okay, alles klar. Alter, so ein krankes. Ja, gab schon den ein oder anderen LeBron-Moment, an dem man sich gerne zurückerinnert. Aber dieses Wizards-Game, das habe ich geguckt damals, da hat er komplett durchgedreht, einen Jumper nach dem anderen gemacht. Das war ziemlich verrückt in Washington damals.
Also LeBron James, 50, 10 und 5. Zweimal hat der junge Mann das geschafft. Wer noch?
Okay, Harden?
Yes, auch zweimal. Und zwar einmal 2019 und einmal 2018.
Okay, hätte doch beides innerhalb von einer Woche sein können.
Vor allem Harden hatte, das war dieses ganz verrückte 60, 10 und 11, dieses 60-Punkte-Triple-Double gegen die Magic am 30. Januar 2018.
Okay, weil du gesagt hast, in den Playoffs, Giannis?
Nee, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob da ein Playoff-Game dabei war. Weiß ich nicht auswendig. Ich wollte dir nur sagen, sowohl Regular Season als auch Playoffs habe ich den Haken gesetzt. Ob da ein Playoff-Game dabei war, glaube ich ehrlich gesagt
nicht. Ich überlege gerade, wer so 50 Punkte gescored hat. Keine Ahnung, hilf mir mal ein bisschen auf die Sprünge.
Inzwischen Teammate von LeBron James.
Westbrook?
Yes, Westbrook hat es einmal geschafft. Und dann nochmal zwei Spieler. Einer davon ist noch aktiv, auch im Point Guard. Und der andere inzwischen nicht mehr aktiv. Aber einen der vielleicht verrücktesten Peaks gehabt ever.
Shaq?
Nee, aber kein schlechter Guess. Shaq hat es tatsächlich nicht geschafft. Bei dem lag es wahrscheinlich an den Assists. Tracy McGrady ist der nicht mehr aktive, der das einmal gemacht hat.
Da wäre ich nie darauf gekommen.
Das war 2004. Und dann noch ein aktiver Spieler. 61 Punkte, 10 Rebounds. 7 Assists und das war am 20. Januar 2020.
War es Stephen Curry?
Nein, aber es war in einem Spiel gegen Stephen Curry. Es war in einem Overtime-Game gegen die Warriors. Wenn du wisst, okay,
wenn du mir jetzt noch das Team sagst, dann habe ich eventuell eine Chance, auf den Spieler zu kommen.
Okay, alles klar. Das Team sind die Portland Trailblazers.
Dame.
Damian Lillard, Dame Dollar, legendäres Spiel.
Krass. Ja. Ich hätte getippt, dass es dieses verrückte Curry-Game war gegen die Blazers. Wo er auch komplett durchgeht ist. Das war auch in dieser Zeit ungefähr.
Das kann gut sein.
Okay, krass. Wieder das was war gelernt.
Das war die von Joel Embiid inspirierte Trivia-Question. Und dann kommen wir jetzt zum wirklichen Abschluss. Noch zum, ich glaube, objektiv kann man das sagen, zum absoluten Highlight dieser Folge.
Auf jeden Fall.
Zu den Top 5 Drake-Alben aus unserer Sicht. Und wir machen das so, dass ich meine Top 5 vorstelle nacheinander. Und dich jeweils frage, ob du das jeweilige Album auch in deinen Top 5 hast. Nochmal danke an Simon für den Anstoß. Wir wissen doch, das ist der Content, für den ihr hier seid. Auf Platz 5 meiner besten Drake-Alben habe ich More Life. Hast du das auch in deinen Top 5?
Nein.
Okay, damit da schon mal die...
Hat mir auch nicht wirklich gut gefallen.
Okay, krass.
Aber ja, red weiter.
Platz 4, das ist vielleicht mein kontroversester Pick, habe ich Certified Lover Boy.
Habe ich drin.
Hast du auch drin?
Habe ich mit drin, ja.
Sehr gut.
Habe ich höher.
Hast du höher? Okay, das dachte ich mir schon. 7 a.m. on Bridal Path, einer meiner zwei Lieblings-Drake-Songs, 1A und 1B, mit einem anderen Song, den ich gleich noch erwähne.
Oh, okay.
Es sind...
Ich liebe den Song, Top 2 nicht beim ganz bei mir, aber ist ein Top 10, ist ein Top 10er.
Can at least keep it a buck like Antetokounmpo. ja, Platz 3, Nothing Was The Same, ein etwas älteres Drake-Album, das aber... Hast du auch mit drin? Ja, okay. Und da ist der andere meiner Lieblings-Drake-Songs, nämlich das Lied Pound Cake / Paris Morton Music, heißt der Song, zusammen mit Jay-Z. Wahnsinniges Brett. Hm. Auch generell, Nothing Was The Same, Hold On, We're Going Home, All Me, Tuscan Leather, einfach geile Tracks auf dem Album. Auf Platz 2 habe ich Views. Auch einfach Banger mit drin. One Dance, yes, Hotline Bling. Ich könnte mir vorstellen, dass du es auf 1 hast.
Hell yeah.
Ja,
hell yeah.
Mir, dachte ich mir.
Sommer, ja, Sommer 2016.
Sommer 2016.
Das Ding kam Anfang Mai 2016 raus. Das war die Zeit, wo ich gerade mit Abi durch war, wo ich mehr Tage gefeiert habe, als ich nicht gefeiert habe in diesem Sommer. Verrücktester und bester Sommer, den ich je hatte. Und das war so ein bisschen dieses Album war so ein bisschen die Hymne dieses Sommers. Und sobald ich One Dance höre, bin ich zurück. In dieser Zeit, als
absolut.
Man noch jung war, als man noch jung war, ja.
Das war bei mir ebenso. Ich habe auch 2016 Abi gemacht. Gerade One Dance und auch Hotline Bling, das war dann die Zeit hier. Shoutout ans Top 10 Balingen, der Club hier bei uns im Ort, wo du auch schon warst, als du mich besuchen warst. Hast du das Top 10 von innen
gesehen? Da haben wir auch One Dance gehört.
Da haben wir auch One Dance gehört.
Können wir drüber reden?
Ja, bitte.
2016 war Peak generell, also nicht nur die NBA-Saison, natürlich die beste NBA-Saison. Wir haben Kobes Abschiedstour Duncan, der sein letztes Jahr macht. Wir haben die 73 Siege Warriors. Wir haben den krassesten Dunk-Contest,
den besten Dunk-Contest ever,
den ich je miterlebt habe. Wir haben LeBrons erste Cleveland Championship. Also allgemein 2016 war Peak of Humanity. War eine verrückte Zeit. Simpler Times.
Und auf Platz 1, das war für mich ein absoluter No-Brainer und du wirst es dir schon denken und viele der Hörer werden sich es auch denken. Ein Album, das, wie ich finde, eins der besten Alben ever, eins meiner Lieblingsalben ever. Du hast mit In My Feelings, Nice For What, God's Plan, du hast absolute Banger drin, die im Club laufen, rauf und runter bis heute. Und du hast aber mit I'm Upset, Emotionless, Mob Ties und solche Tracks hast du auch einige etwas ruhigere, geile Rap-Nummern mit einfach Peak-Hip-Hop in meinen Augen. Und das ist das Album Scorpion. Für mich, wie gesagt, absoluter No-Brainer, Number One.
Auf jeden Fall. Habe ich auch mit drin. Ist bei mir auf Platz 2 nach Views. Wahrscheinlich im Vakuum betrachtet das bessere Album und mit den besseren Hits. Aber bei mir ist es oft nicht zwangsweise die Qualität der Musik, sondern in was für eine Zeit mich das zurückversetzt. Und wenn ich an Sommer 2018 und Scorpion-Songs denke, dann ist es einfach bei mir nicht ganz so stark ausgeprägt, wie angesprochen, diese Zeit, in der ich zurückversetzt bin, wenn ich Views höre. Ich habe Certified Loverboy dann auf Platz 3.
Okay, okay.
Nothing Was The Same auf Platz 4. Und dann, leicht kontrovers wahrscheinlich, und ich weiß, dass es auf jeden Fall weit weg ist von deiner Top 5, aber Honestly Nevermind ist bei mir auf Platz 5. Wie gesagt, je öfter ich das höre, desto besser ist es. War ich ein bisschen zu vorschnell, als ich da bei dir auf der Couch saß, Mitte Juni, und nach einmal hören gehatet habe. Ja, it is what it is.
Ja, ist Honestly legitim.
Nevermind für mich auf Platz 5.
Ist legitim. Wie du sagst, bei mir tatsächlich weit weg, haben wir ja letzte Woche, das war der Anstoß dieser ganzen Geschichte. Es ist für mich einfach nicht die Art von Musik, die ich hören möchte und die ich von Drake hören möchte. Aber ja, wahrscheinlich auch, ich kenne inzwischen wirklich viele Leute, die genau das durchgemacht haben, was du durchgemacht hast. Am Anfang fanden sie es nicht geil, aber irgendwann growed es dann on you. Und zumindest mit Jimmy Cooks zusammen mit 21 Savage ein absoluter Banger mit drauf. Und das neue Album jetzt, das zusammen mit 21 Savage, mit Her Loss, das Album, war bei mir, glaube ich, tatsächlich nicht so weit weg von den Top 5. Also ich hätte es so in der 6 bis 8 Range gehabt wahrscheinlich. Also ich glaube, ich bin auch ein bisschen positiver eingestellt, was dieses Album betrifft. Aber interessant, das heißt, unsere Top 4 sind die gleichen vier Alben. Das ist doch auch eine schöne Erkenntnis.
Ja. Yeah.
Nur die fünf ändert sich. Und
nur die fünf.
Du yeah. hast Certified Lover Boy und Nothing Was The Same andersrum als ich. Aber cool, ich dachte, ich hätte
und halt
nicht
Views
gedacht.
Und Scorpion auch geswitcht.
Stimmt, Views ja. und Scorpion auch geswitcht. Aber die Top 4, die gleichen vier Alben, ja.
Ja.
Leute, cool. Schreibt uns.
Können wir weitermachen mit diesem Podcast-Projekt. Ja, können wir weitermachen.
Also der Podcast geht weiter, der Konsens ist wohl noch da, das ist schön.
Gott sei Dank.
Leute, schreibt uns eine Mail und schreibt uns eure Top 5 Drake-Alben. So, das also,
auf jeden Fall.
Lass mal Basketball ein bisschen ausklammern hier. Das sind die wichtigen Themen.
Ja.
Des Lebens und des Double Step Back Podcasts. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute, das war's für diese Woche. Es hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hoffen, euch gefällt die Folge erneut so gut. Wie gesagt, lasst uns gerne Feedback da auf allen möglichen Kanälen, mit allen möglichen Mitteln. Schickt uns Briefe, wenn ihr Bock habt, was auch immer. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und wir werden in dieser Konstellation nächste Woche wieder zusammensitzen und euch eine neue Folge nächsten Donnerstag liefern. Bis dahin, vielen, vielen Dank und ciao.
Haut rein.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.